Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio West, den Donau-Iller-Podcast. Ein gemeinsamer Kanal der Neu-Ulmer Zeitung, Illertisser Zeitung und Günzburger Zeitung. Ich bin Stefan Schöttl und ich freue mich, dass wir in dieser Folge, übrigens schon unserer 26. insgesamt, wieder ein bisschen über Sport plaudern können. Und das mache ich heute mit einem echten Sport-Allrounder. Herzlich willkommen, Theo Drajkowski. Schön, dass du da bist.
Hallo, servus an alle.
Freut mich sehr, dass wir mal wieder Zeit haben, miteinander zu plaudern. Lang ist es her. Zum Teil hast du als Stürmer beim Fußball vorne die Dinger reingemacht, zum anderen Teil beim Eishockey als Torhüter hinten die Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Ein schöner Kontrast. Was hat dir mehr Spaß gemacht?
Boah, Spaß hat mir beides gemacht. Wie du gesagt hast, das ist dieser Kontrast zwischen Fußball und Eishockey hier auf Eis, Schlittschuh im Tor, dort Fußball, was ja eigentlich meine größte Leidenschaft ist und ich ja im Fußball immer noch hier unterwegs bin. Deswegen bin ich ja auch im Fußball letztendlich dann hängen geblieben. Aber Eishockey, muss ich sagen, das ist einer der geilsten Mannschaftssportarten, die es gibt.
Ist es dir eigentlich früher schwer gefallen, beide Sportarten irgendwie miteinander zu vereinen und einen Hut zu bringen, oder?
Nee, also weil das eine war ja im Sommer, das andere im Winter. Dadurch, dass ich dann in Burgau gespielt habe, wir haben ja damals noch ein Freiluftstadion gehabt und da war die Eiszeit oder wo das Stadion aufgemacht hat, relativ spät, ne, Richtung Oktober, November. Da musste man die ersten Spiele ja teilweise auswärts machen. Wenn es mal kollidiert hat, habe ich mich dann letztendlich schon eher für Fußball entschieden, aber da war ja dann die Hallensaison, da habe ich dann gesagt, also jetzt dann Eishockey.
Wo würdest du sagen, jetzt so rückblickend, war es so erfolgreicher?
Ich glaube im Fußball, ja, hatte ich, weil ich das auch letztendlich in der ersten Mannschaft länger gespielt habe, weil ich ja dann auch dann Richtung Ulm in die Richtung gezogen bin und dann hat sich das mit dem Eishockey dann damals erledigt. Also Spaß hat mir beides gemacht, aber ich glaube erfolgreicher war ich dann im Fußball definitiv.
Würdest du Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern denn heute raten, sich schon früh irgendwie auf einen Sport zu spezialisieren oder einfach so viel auszuprobieren, wie es geht?
Ja gut, es muss natürlich auch passen mit der Schule, aber letztendlich sage ich schon, probiert aus, weil ich sage generell, ist es wichtig, in jungen Jahren einen Mannschaftssport zu machen. Ja, ob das jetzt Fußball, Handball, Eishockey ist oder Basketball, das ist eigentlich völlig egal, weil das für die Entwicklung sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Ja. Mhm. Und deswegen ausprobieren, weil wenn einer sagt, er hat eine Leidenschaft, dann muss ich da ein bisschen gleich schon mal was vorwegnehmen mit den Eltern. Wenn jetzt der Vater oder die Mama sagt, ich habe früher Handball gespielt und der Junge spielt es dann oder das Mädel spielt es dann auch, hat vielleicht gar nicht dieses Interesse und spielt es nur aufgrund der Eltern. Das ist ja nicht Sinn und Zweck von der Sache, was eigentlich sein soll für die. Die sollen Spaß haben, die müssen Spaß haben, die Kinder. Und deswegen sage ich, probiert es aus, sucht euch was aus, bleibt bei irgendwas, das ist wichtig, das, was euch Spaß macht.
Ich glaube, meine Eltern sind damals immer auch verzweifelt mit mir. Ich habe auch so ziemlich viel ausprobiert, Tischtennis, Basketball, Fußball, Handball, alles Mögliche.
Hattest du ein Talent? Also, bist ein super Typ.
Ja, vielen Dank.
Hast du Erfolg gehabt in irgendeiner Sportart?
Lass mich mal überlegen.
Oder sollen wir es überspringen?
Überspringen, machen wir nächste Frage. Lass uns mit Fußball anfangen. Was warst du als Spieler für ein Typ?
Ein Fauler, aber ich kann ohne rot zu werden sagen, technisch schon ein richtig gutes, können auch meine alten Burger-Freunde und so bestätigen, dass ich mit dem Ball ganz gut habe umgehen können. Ja, also glaub schon, dass der Ball mein Freund war und ist.
Vielleicht für diejenigen, die jetzt mit deinem Namen nicht mehr allzu viel oder gar nicht allzu viel anfangen können. Sag mal nochmal so deine Station, die du hattest beim Fußball.
Also ich war in Burgau, da habe ich auch in der Jugend gespielt. Dann war ich in Kleinbeuern, dann bin ich beruflich nach Augsburg gegangen und dann war ich in Bonstetten. Aber jede für sich war eine super, super schöne Sache. Bonstetten komme ich hin, kein Mensch habe ich da gekannt. Durch eine Arbeitskollegin bin ich da hinkommen. Anita, danke dir noch. Und habe heute noch mit denen Kontakt. Und also wirklich Besuch haben wir mal. Letztens vor Weihnachten war ich dort. Und eigentlich mit meine beste Zeit von der Kameradschaft her. Ja. Mhm. Sportlich war es auch super.
Wenn du jetzt Fußball schaust, dann wimmelst du ja gerade so vor extrovertierten Profis. Erträgst du das Ganze noch, wenn du Profifußball anschaust oder ist es schon auch so hart an der Grenze?
Es ist definitiv hart an der Grenze. Definitiv. Das hat ja, mit dem Fußball an und für sich nicht mehr viel zu tun, aber man muss denen Jungs irgendwo auch zugute halten. Du bist natürlich viel, viel mehr in den Medien, in der Präsenz. Ja, also du hast dieses, die Instagram, TikTok, alles, ne? Jeder kann dich irgendwo aufnehmen. Du bist ein Sportler, ein Profisportler, aber zugleich auch irgendwie auch ein Star, ne? Also wie so ein Boyband kommt dir das teilweise vor. Und diese Mischung zu finden für die Person selber ist auch manchmal schwer. Da geht es auch darum, ja, wie wirst du vom Umfeld beraten, ne? Deine Familie, Berater und. Ja. Also es ist schon viel, viel schwieriger für die Jungs wie früher, definitiv.
Mhm. Ja. Wenn ich jetzt an meinen Sohn und seine Kumpels aus der Fußballjugend denke, dann geht es da immer wieder nur um die Frage Messi oder Ronaldo. Irgendwann wahrscheinlich heißt es Mbappé oder Haaland. Aber nochmal zurück zu Messi und Ronaldo. Welches Lager bist du?
Boah, also wenn ich mich mit irgendjemandem entscheiden müsste, Ronaldo. Aber nicht, dass ich jetzt ein Fan von ihm bin, sondern einfach diesen Ehrgeiz zum Entwickeln, sich diesen Körper, was er noch hat in seinem Alter, diese ja, Disziplin, was er an den Tag legt. Ja, natürlich kann der Fußball spielen, aber dem wurde es nicht so in die Wiege gelegt jetzt wie Messi. Messi ist einfach ein Straßenfußballer. Beide für sich außergewöhnliche Fußballer.
Wenn wir bei dieser Entwicklung im Profifußball noch kurz bleiben, wie empfindest du zum Beispiel Transfers wie den von Harry Kane, für den 100 Millionen Euro bezahlt werden?
Wie soll ich das jetzt diplomatisch erklären? wenn man jetzt die Statistiken von ihm sieht, muss man sagen, ist es eher wert. Zu den Zahlen, was man heute so ausgibt, was man aber heute ausgibt an Ablösesummen, ist nicht mehr normal. Nochmal, da komme ich wieder auf den Spieler zurück, dass man an den auch denken muss. Ne? Diesen Druck, was so ein Spieler hat, der weiß, der kostet 100 Millionen. Ja? Und du weißt selber, du arbeitest bei den Medien. Die Medien, die lupfen dich hoch, ja? Aber in die andere Sekunde bist du gleich wieder unten. Und damit muss man auch umgehen können. Ja? Die Meisterschaft werden sie dieses Jahr nicht holen, ja? Trotz den 100 Millionen von Kane. Aber ich glaube, für Bayern selber hat sich das Gesamtpaket schon gelohnt.
Du hast ja auch so ein bisschen den Einblick, bist als Spielerberater auch tätig.
Ich bin ein ganz kleiner Fisch als Spielerberater. Also wir sind hier, wir haben so einen Beraterpool, so ein paar zusammen. Ich komme ja eigentlich aus dem Scouting und so bin ich in dieses Beratergeschäft so reingekommen, weil es gibt einfach so viele, ja, schwarze Schafe in diesem Geschäft. Und ich meine, du kennst mich schon lange und ich versuche einfach, ja, den Jungs zu erklären und den Weg zu ebnen zum Profisport. Mittlerweile ist es einfach so, dass sowohl die jungen Spieler als auch die Eltern angelogen wollen werden. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann bist du ein schlechter Typ oder du hast keine Ahnung von dem Sport oder von der Materie. Mhm. Und ja, letztendlich ist es eins der dreckigsten Geschäfte, die es gibt.
Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich vor kurzem mal eine Reportage gelesen, ich glaube es war im Stern. Da hieß es unter anderem, Spielerberater gelten als die heimliche Macht im Fußball. Ist es so?
Ja, es ist wirklich so, weil es halt auch daran liegt, dass Spielerberater, klar, die wollen ihre Spieler platzieren, die haben aber auch Trainer, ne, unter Vertrag. Jetzt hast du natürlich dort einen Trainer. Jetzt willst du natürlich nicht dort, dass es gleich heißt, das ist natürlich, der Berater hat hier einen Trainer und hat aber vier Spieler da. Ja. Dann ist es oft, dass man das über einen anderen Kanal dann macht. Aber wir müssen auch eine Lanze für die Spielerberaterbranche hier brechen. Es gibt sehr, sehr viele gute Berater. Nicht viele, aber es gibt gute. Ja, ich gehöre übrigens zu den Guten.
Was reizt dich an dem Geschäft so generell?
Junge Spieler weiterzuentwickeln oder den Weg zu begleiten. Ja, du bist in diesem Geschäft drin, du hast mit anderen Beratern zu tun und du hast natürlich, jetzt habe ich einen guten Draht zum Verein, jetzt habe ich den Spieler nicht, der den Verein braucht auf der Position. Ja. Er hat aber den Spieler, dann arbeiten wir dann zusammen. Also der Reiz ist einfach allein dieses Fußballgeschäft und dann zum Sehen natürlich irgendwann mal, hey, der Junge hat es geschafft und du hast ihn mit begleiten dürfen. Da geht's. Das klingt aber natürlich so abgedroschen, aber da geht es wirklich nicht ums Geld. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber zum Sehen, dass dein Junge plötzlich dann es geschafft hat, ist schon ein super Gefühl.
Ja. Ist natürlich heutzutage auch alles ziemlich transparent. Ich habe da mal bei transfermarkt.de reingeklickt, kann man natürlich dann ja auch deine Agentur finden und sehen, was du unter anderem für Spieler hast. Zum Beispiel auch den David Breik, der hat früher ja mal beim SSV gespielt, inzwischen Stuttgarter Kickers, oder der Hannes Pöschl, der bis zum Winter noch beim FV Illertissen gespielt hat. Erklär doch mal für den Laien, wie sowas geht.
Du vergisst David Deger, der von der U23 in Augsburg spielt. Ja, da kann ich dir auch zu beiden Davids noch ein bisschen was sagen.
Mhm. Kommt da der Spieler auf einen zu, weil man den von früher kennt, oder geht man da hin und betreibt Werbung in eigener Sache und sagt, Junge, ich kann dir den richtigen Weg aufzeigen, oder wie funktioniert sowas?
Also erstmal ist es so, wenn du jemanden gar nicht kennst, du schaust Spiele an und dann siehst du jemanden und dann schaust nochmal und denkst, und dann versuchst einen Kontakt zu kriegen. Und dadurch, dass du irgendwo im Fußball, man weiß ja selber, es ist eine große Familie, irgendwo kennt jemand einen, sagst du, kannst mir deine Nummer besorgen, dann redest du mit den Eltern mal, sagst du, ich kann mir nicht vorstellen, den nächsten Schritt zu machen, dass jetzt, keine Ahnung, vom Anführungszeichen Dorfverein zum nächsten Verein geht, zum Besseren, ja, sich da weiterentwickelt und so läuft es dann letztendlich. Das ist die Kurzfassung, was ich dir erkläre. Dann, wenn du natürlich jetzt beim David Dege und so, den hatte ich schon vorher gekannt durch einen Freundeskreis und David kenne ich schon seit 14 ist, ne, und begleitet es. David Breig war dann so, der kommt bei mir aus der Nähe, dann hat man sich mal getroffen, mal gesprochen. Was auch ein ganz wichtiges Thema ist in dieser Sache, ist Loyalität. Ja? Weil ich hatte auch einige Fälle, aber auch Beraterkollegen, der hat die bis zu diesem Punkt gebracht, ja? Hätte auch den mit Sicherheit weiterbringen können, aber dann sind die zu größere Berater gegangen. Ja? Bloß die Jungs müssen nur wissen, die größeren Berater, natürlich haben die den einen oder anderen besseren Kontakt und so, die sehen dich nur als Gelddruckmaschine, weil das sind Wirtschaftsunternehmen, die großen. Und wenn du da nicht das bringst, was die sich von dir vorstellen, dann lassen sie dich ja wieder fallen wie eine heiße Kartoffel.
Ja, ja.
Und das machen wir halt, die Kleineren, nicht. Wir kümmern uns halt. Ja. Da wollte ich eben sagen, David Deger zum Beispiel, der hatte auch Angebote von anderen Beratern, aber der war halt so loyal und hat gesagt, nee, ich bleib beim Theo. Ja. David Breik, ja, das sind Spieler, da brauche ich gar keinen Vertrag oder irgendwas. Da weiß ich, wenn der das sagt, dann Hand drauf, ja, und dann ist es so. Und da haben sich halt auch wirklich Freundschaften geschlossen. Also mit David Breik, da habe ich letztens 2 Stunden telefoniert. Aber Gott und die Welt. Ne? Mit David Deger höre ich mich ständig, besuche ihn auch, ja, als mit den Eltern auch. Also, und so soll es ja dann letztendlich auch sein.
Ja, ja. Ja. Eltern hast du jetzt schon angesprochen, schöne Brücke, so ein bisschen in den Nachwuchsbereich. Wie präsent sind Spielerberater da denn schon?
Keiner gibt's zu, ja. Aber die wilden schon mit 10-Jährigen, 9-Jährigen, 11-Jährigen, da wird schon gewildert. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Fakt ist, die machen das.
Wie läuft so der Kampf um die Talente dann?
Ja, weißt du, das ist ja das Problem. Einer wie ich jetzt, der schaut sich natürlich Spiele an, wo die Jungs halt 11, 12, 13 sind. Versucht dann vielleicht mal einen Kontakt aufzunehmen. Und dann kommt er zu dir, sagt, okay, wir arbeiten zusammen. Dann entwickelt er sich die nächsten mit 13, 14, 15 plötzlich so gut. Und dann kommen die anderen Berater, die vorher den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und dann kommen diese Fälle, was ich eben gerade gesagt habe, dass sie dann abgeworben werden. Mit Geschenken, mit Eltern, Berufe, in dem Verein. Und da gibt's ja wirklich die dubiosesten Geschichten und auch teilweise wirklich lustigsten Geschichten. Und das ist schon brutal.
Welche Rolle spielen denn generell? Die Eltern sind ja in vielen Fällen da noch viel, viel ehrgeiziger als die Kinder selber.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Viele Eltern oder gerade Väter in dem Fall wollten früher selber vielleicht Profi werden, hatten es nie geschafft, weil sie dann nicht mal ansatzweise das Talent hatten. Irgendwann mal rufen dich auch Eltern an. Also ich bekomme Anrufe von da und da. Du, mein Junge, schau dir den mal an, Theo, der ist super. Ja, der ist das. Am Anfang habe ich wirklich die Spiele mir angeschaut, weil ich einfach so gut bin. Ich habe gesagt, komm, schau dir die Spiele mal an. Und dann siehst du den Jungen und sagst, ja, der ist okay, aber... Und dann sagst du die Wahrheit und sagst, ja gut, der hat ja gar keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also jeder meint, er hat zu Hause der Ronaldo oder der Messi und mein Sohn wird mir meine Rente bezahlen. Ja, so denken viele.
Ja. Dabei ist der Weg nach oben ja wirklich sehr, sehr hart und der Pfad wird ja immer schmaler, wenn man weiß, wie viele Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel in Deutschland gibt und wie viele dann am Ende an der Spitze tatsächlich ankommen.
Das ist brutal und man muss auch nochmal sagen, was so ein Junge auf sich nimmt, ist... Also wenn du jetzt einen Spieler hast, der kommt jetzt zum Beispiel aus dem Ulmer Raum und muss zum FC Augsburg zum Beispiel, dann gibt es ja das Shuttle-Service. Ja. Jetzt muss aber der Junge ja noch in die Schule. Also wir reden hier 13, 14, 15-Jährige, Schule, Hausaufgaben und die müssen dann pendeln, die werden abgeholt. Dann ist das Training abends um 17:30 Uhr, dann kannst du dir vorstellen, bis 19 Uhr duschen, hin, Abfahrt mit dem Bus 20 Uhr. Die sind teilweise erst um 9:30 Uhr zu Hause, das 4-mal in der Woche, plus Wochenende Spiel. Was die auf sich nehmen, um diesen Traum, was sie haben, ja, zu verwirklichen. Das ist Wahnsinn. Die haben dann auch keine Jugend. Im Internat, wenn du dort bist, ist es was anderes. Ja. Internatsplätze sind aber rar. Da kommt dann wirklich dann die absoluten Talente dann hin. Man muss natürlich auch sagen, die NLZs heutzutage sind natürlich auch anders ausgestattet wie früher. Und das gab es früher oft ja gar nicht. Da sind Pädagogen da, die machen mit dir Nachhilfe und Mittagessen. Das sind Köche. Das ist schon vom Feinsten. Aber egal ob Bayern, der Campus, Leipzig, egal wo ich da jetzt überall war, die kümmern sich schon um die Jungs.
Mhm. Du warst ja nicht nur ein guter Kicker, was wir jetzt inzwischen schon mehrfach erfahren haben. Ja, du warst natürlich auch ein guter Coach. Ja? Gibt es für dich sowas wie eine Art Trainervorbild eigentlich?
Für mich?
Ja. Bist dein eigenes Vorbild?
Ich bin wirklich, nein. Die Leute denken, das ist ja total selbstverliebt, um Gottes Willen. Du kennst mich. Ich bin alles andere wie das. Nee. Es gibt tatsächlich kein Trainervorbild. Nee, du schaust dir von dem einen oder anderen halt was ab. Dadurch, dass ich halt in diesen Einblick Bundesliga habe, habe mir einige Trainings und mal auch Tipps vom Trainer mal oder einfach mal Gespräche mit Bundesliga-Trainer haben können oder auch mit Bundesliga-Spieler, die dir vieles erzählen haben können. Da habe ich einfach vieles aufgesaugt. Das ist natürlich, sage ich mal, ein Privileg, das nicht viele haben. Und das ist natürlich schon was Wichtiges. Habe mich dann entschieden, eben Scouting, Berater, Trainer, das war dieses Ding, mache ich das. Habe mich eben für die andere Seite entschieden, habe es aber jetzt nicht bereut in dem Sinn.
Worauf achtet man als Trainer eigentlich mehr, auf die Schwächen eines Spielers oder auf die Stärken?
Du stellst manchmal echt gute Fragen.
Ist mein Job.
Gut. Ich glaube auf beides, weil du musst ja die Stärken rausfinden können. Also du musst ja wissen, wie kann dir deine Mannschaft weiterhelfen, aber wie kannst du ihn noch verbessern? Jetzt nehmen wir mal aktuell das Beispiel Leverkusen. Der Trainer ist gekommen, die sind stetig besser geworden. Ja? Und das ist das, was ich von meinem Trainer auch erwarte, dass der Spieler besser macht. Also nehmen wir jetzt mal Leverkusen, den Tah, den Kusunu, den Palacios, die wollten die ihn mehr oder weniger schon loshaben. Ne? Und dann kommt der Alonso hierher und macht die zu Stammspieler, macht sie wieder zu Topspieler. Palacios ist mit einer der besten Sechser, da ist momentan hinten nicht wegzudenken, Nationalmannschaft müsste jetzt auch gesetzt sein. Kusunu spielt überragend. Also Trainer sollte auch einfach Spieler besser machen. Mhm. Ja? Und dann finde ich, das ist ein guter Trainer, der einfach eine Mannschaft formen kann, der eben die Stärken, aber die Schwächen sieht. Ja? Aber die Schwächen ihm so erklärt, dass es plötzlich eine Stärke daraus wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, und wenn er das schaffen kann, ja, dass er ihn gut redet, ja, trotz den Schwächen, und der Spieler plötzlich sagt, hey, bin ich trotzdem ein richtig guter Kicker, und verbessert sich das im Training, aber nicht mal mehr bewusst, sondern das kommt dann von alleine, dann ist es ein guter Trainer. Mhm.
Leverkusen haben wir jetzt ja schon erwähnt. Ich versuche an der Stelle jetzt mal ganz elegant die Brücke zum aktuellen Geschehen zu schlagen.
Ja.
Thomas Tuchel bei den Bayern natürlich ist auch so ein... ein besonderer Trainer, sage ich jetzt mal, Xabi Alonso natürlich bei Leverkusen.
Inwiefern ist er denn besonders? Wie meinst du das besonders?
Von seiner Art her.
Weißt du, was mich da nervt an den Interviews bei ihm? Dass er ständig, oder sagen wir nicht ständig, aber sehr oft die Mannschaft kritisiert. Mhm. Die setzen das nicht um im Training, die machen das nicht, sowas haben wir nicht gemacht. Macht man nicht öffentlich. Und das zeigt einen großen Trainer. Was an intern in der Kabine passiert, ist was ganz anderes.
Ja. Dann lass uns doch bei Xabi Alonso bleiben noch ganz kurz oder bei Bayer Leverkusen.
Ja.
Du hast ja auch eine persönliche Verbindung zu Leverkusen. Magst du es erzählen?
Ja, ich bin das Maskottchen. Ich bin der Brian the Lion. Ich muss da jede Woche hoch und muss dann hier für die Kinder der Löwe spielen.
Ja.
Nee, ich habe eine langjährige Verbindung schon zu Leverkusen, ja. Bin mit Stefan Kiesling, ehemaliger Leverkusen-Spieler, sehr, sehr gut befreundet.
Ja. Hast du ihm schon gratuliert zur Meisterschaft?
Ja, wir sprechen tatsächlich öfters drüber. Also ich war jetzt letztens gegen Wolfsburg wieder oben. Die spielen das schon souverän. Und ganz ehrlich, wenn Leverkusen dieses Jahr nicht Meister wird, dann haben sie diesen Stempel Vizekusen definitiv verdient. Das wäre eine herbe Enttäuschung, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja.
Wenn du 9 Spieltage Verschluss 10 Punkte führst, dann darf auch nichts anbrennen, auch wenn der zweite Bayern München heißt.
Wie nimmst du so die ganze Stimmung und die Euphorie rund um Bayern 04 wahr? Weißt du, so mitkriegst du aus dem Umfeld?
Die Euphorie ist schon Wahnsinn. Und also jeder lächzt nach diesem Titel. Zumal ja du im DFB-Pokal ja auch, also da sage ich auch zu Stefan oder auch zu den anderen Jungs da in Leverkusen, sorry, das ist euer Titel. Mhm. Alles andere wäre jetzt eine Enttäuschung, das ist Gladbach auch raus.
Also, unterschätzt mir Saarbrücken nicht.
Nicht, dass es jetzt despektierlich gegenüber Saarbrücken oder Lautern oder so klingt, oder Düsseldorf, wo ja Leverkusen spielt. Also ich habe gesagt, die Berlin-Reise muss gebucht werden.
Ja. Wie wichtig wäre es denn für den deutschen Fußball generell, dass mal wieder jemand anderer eine Meisterschaft holt und die Bundesliga einfach wieder ein bisschen spannender macht, als in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich war?
Ja, zum Beispiel dein Sohn kennt ja nur Bayern als Meister.
Absolut, oder? So ist es.
Siehste?
Er ist aber trotzdem kein Bayern-Fan.
Ja, er ist ein Rheinländer, ne?
Er ist erster FC Köln-Fan.
Ja, Köln, das ist also sorry, Köln mit Leverkusen, du weißt die Rivalität, also ja, bitte. Ja. Ja.
Ich bin auch kein Köln-Fan.
Ja, aber du schaust vielleicht mit deinem Sohn.
Aber ich bin...
du bist Klubberer, aber ich weiß, dass du Klubberer bist.
Leidgeprüfter.
Ja. Ich bin von klein auf, das war halt von zu Hause, Schalke. Also du weißt, ich bin auch leidgeprüft.
Ja. Deine Bewerbung für einen Trainerposten hast du ihm aber noch nicht abgegeben, oder, Stefan Kiesling?
Nee, wir werden vielleicht irgendwann mal zusammen eine Mannschaft trainieren. Ja, also er ist dann für die gute Stimmung zuständig und ich dann natürlich fürs Taktische und alles. Ja.
Stefan Kiesling hat ja auch eine Nürnberger Vergangenheit, weißt du ja wahrscheinlich ganz genau. Ich glaube, da habt ihr euch auch kennengelernt, gell?
In Nürnberg haben wir uns kennengelernt über Sven Müller damals, der aus Burgau kommt, wo ich ja auch herkomme.
Genau, auch Profi früher. Inzwischen trainiert er ab der neuen Saison FC Günzburg.
Richtig.
Aber nochmal zurück zu Stefan Kießling.
Ja.
Es gab ja deutlich talentiertere Spieler, auch in der Bundesliga oder auf dem internationalen Niveau, aber er hat es trotzdem geschafft. Ist es das, was einfach so auch ja den besonderen Charakter eines Spielers ausmacht, sich da durchzubeißen, obwohl man vielleicht nicht ganz so talentiert ist wie manch andere?
Ja, das ist genau auf den Punkt gebracht. Es zählt halt nicht nur Talent. Du musst einfach die Einstellung dazu haben, den Ehrgeiz dazu haben, den Willen dazu haben und die Leidenschaft. Ja. Das hat halt es in dem Fall Stefan oder Sven Müller zu 100% gehabt. Ne? Stefan war halt mehr der Arbeiter, aber hat einfach dieses Näschen auch fürs Tor gehabt. Ne? Und der hat einfach gearbeitet. Ja, und hat sich dann so brutal auch spielerisch entwickelt. Natürlich hat er ein Talent gehabt, sonst schafft es nicht.
Ja.
Aber diesen Ehrgeiz, diese Leidenschaft, das zum Schaffen, das war schon Wahnsinn. Und deswegen hat er es bis zum Nationalspieler geschafft.
Ja.
Und wäre es nicht Jogi Löw gewesen, dann hätte der Junge 30, 40 Länderspiele locker mehr gemacht. Ja. Ja. Nur Jogi stand halt nicht auf ihn.
Bevor wir jetzt gleich zum Thema Eishockey übergehen, noch eine letzte Fußballfrage oder vielleicht auch zwei, je nachdem mal schauen. Frage 1, wir haben heuer eine Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Wenn man so Echt? Die Heim-EM anschaut von den Handballern, die Anfang des Jahres ja war, die wurden ja von der Welle der Begeisterung getragen bis ins Halbfinale, obwohl es ihnen keiner zugetraut hat.
Da war ich beim ersten Spiel.
In Düsseldorf?
In Düsseldorf.
Sensationell, oder?
Ja, sensationell. Ja.
Glaubst du, dass es auch beim Fußball gelingt, wieder so eine ähnliche Euphorie im Land zu entfachen? Zuletzt war die Stimmung ja in Sachen Nationalmannschaft jetzt nicht so überragend.
Ja, aber das ist doch typisch für Deutschland. Die Jungs haben natürlich eine schlechte Phase, keine Frage. Aber hey, das ist immer noch die deutsche Nationalmannschaft. Da muss doch eine Euphorie kommen von den Medien. Da muss man die Jungs pushen. Das ist das, was du eingangs gesprochen hast. Die Mentalität für den Jungs sind eine andere. Es gibt die Schweinsteigers nicht mehr, die blutend sich in jeden Schuss noch rein. Die Mattesacker, ein Hövedes, sind wir mal ehrlich, Hövedes ist fußballerisch. Puh. Aber ja. Solche Typen brauchst du. Die hast du momentan nicht so. Aber dann muss eben jetzt der Trainer, in dem Fall Nagelsmann, die Mischung finden. Dafür hast du aber außergewöhnliche Fußballer, die du damals nicht so gehabt hast. Ja? Nimm mir den Florian Wirtz, nimm mir Musiala. Das sind unfassbare Fußballer. Mhm. Jetzt muss der Trainer die Mischung finden, die Fußballer, gepaart mit eben solchen wie Tas und Rüdigers, einfach das Beste zu finden.
Oder mit einem wie Toni Kroos. Wie findest du das? Glaubst du, dass er sich damit einen Gefallen getan hat, dazu zu sagen?
Ich finde es mutig von ihm selber, weil daran wird er dann gemessen. Was halt bei ihm ist es im Endeffekt völlig egal, was die Leute sagen. Ja, wenn er jetzt Anführungszeichen versagen sollte, das juckt ihn nicht. Das ist seine Stärke von Toni Kroos. Ihn juckt nicht, was die anderen sagen. Weil sonst hätte es ja wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, und ich hoffe es für Deutschland, dass so eine Euphorie wieder aufkommt. Basketball hat keinen interessiert. Und jeder war plötzlich Basketball-Fan.
Ja.
Jeder gesagt, boah, Basketball, die wissen nicht mal, wie der Ball genau ausschaut, die Leute, aber es sind plötzlich Basketball-Fans. Da, wo der Erfolg ist, springen die Leute hin. Und wenn es im Bowling wäre, Deutschland, dann würden alle zum Bowling springen. Ja. Nehmen wir Dart. Die Euphorie, Sportart, Dart, das ist belächelt worden früher. Ne? Da gehen ja nur die Übergewichtigen hin, die rauchen, die da saufen können. Gut, rauchen, saufen tue ich nicht, aber übergewichtig wäre nicht auch mal Sportart.
Wo der Erfolg ist, rennen die Fans hin. Es gibt eigentlich keine bessere Brücke als diese, um an deine Zeit beim ESV Burgau zu erinnern. Ihr wart damals auch gut erfolgreich. Das waren noch die Kultzeiten beim ESV. Du hast ganz am Anfang schon mal erwähnt mit dem offenen Stadion auch.
Ja.
Da war es auch irgendwie gesellschaftliche Pflicht schon fast, da hinzugehen und sich die Spiele anzuschauen. Momentan scheint es ja da auch wieder aufwärts zu gehen, ganz gut an diesem Standort. Bist du noch ab und zu dort? Gibt es da noch Kontakte?
Es gibt Kontakte. Ich war vor ein paar Wochen beim Spiel anschauen.
Ein Eishockey-Torwart warst du ja. Sag mir immer, muss schon auch ein bisschen einander Glatsche haben.
Habe ich definitiv. Weil sonst
keiner freiwillig da reinstellt.
Das kannst du doch auch. Also du kannst es auch bestätigen.
Die Fuchs um die Ohren hauen lässt, genau. Warum bist du im Tor gelandet? War das so deine Wunschposition?
Nee. Oder? Nee, ich sag dir genau, warum ich im Tor gelandet bin. Wir hatten gespielt in der Jugend, ne? Das war dann Schüler und wir hatten einfach eine Gurke im Tor. Du kannst 8 schießen, aber hast immer 9 oder so gekriegt. Und habe irgendwann zum Trainer gesagt, hey Coach, ich hab echt die Schnauze voll, ich gehe jetzt mal ins Tor. Dann war ich mal im Tor im Training und es hat mir gefallen und die Trainer hat es auch gefallen und die Jungs hat es gefallen. Und so bin ich dann im Tor gelandet. Also ich habe eigentlich erst mal draußen angefangen.
Okay. Weil wir uns ja beide auch schon ein bisschen länger kennen, kenne ich natürlich auch so die eine oder andere Anekdote, lustige Geschichte aus dem Eishockey, die du mir schon erzählt hast. Lass doch mal eine raus, zum Beispiel die mit dem Finnen und dem Kanadier.
Oh Mann, also ich kam da frisch aus der Juniorenmannschaft oder der Jugendmannschaft raus. Und wir waren im Trainingslager in der Chehai. Legendäre Trainingslager. Der Trainer hat 3 Keeper mitgenommen. Die 2 Fahrerinnen und mich. Und wir hatten dort 3 Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele. Und jeder hat immer ein Drittel gespielt und ich habe halt in diesen drei Spielen kein Tor bekommen, was selten passiert ist. Dann hatten wir das erste Spiel in Oberstdorf. Ne? Der hat alle drei Keeper mitgenommen. Und ich habe mich ganz locker im Bus gefühlt, gedacht habe, hey, der wird nie sagen, dass ich spiele. Ne? Nie. Und habe dann Buswitze gemacht hin und her und dann irgendwann sagt der Trainer beim Aussteigen, Trajkowski, warst ziemlich locker im Bus. Ja, klar. Okay, bist du immer noch locker? Ja, warum? Du spielst. Nicht, was? Ich spiele? Meine Knie plötzlich, ja, aber ich habe es vorhin nicht zeigen können. Ich habe gesagt, ja, Coach, ich spiele. Ich dann, wenn ich so sage, dreimal vorher auf Toilette gegangen. Ja. Ich dachte, was mache ich jetzt hier? Ja, so, schon beim Anziehen, beim Umziehen, das Schoner verwechselt, links mit rechts. Ja, das kann in Fluss gehen. Ich dachte, weil ich null damit, weißt du, ich habe ja null damit gerechnet. Ja. Erstes Saisonspiel, volle Hütte in Oberstdorf. Vorm Spiel sagt er, pass auf, Trajkowski, die Kanadier, die schießen alle flach. Und die Finnen schießen oben. Und die hatten einen Finne und einen Kanadier drin. Denk dran, Kanadier flach, Finne hoch. Fängt das Spiel an. Erster Schuss, zweiter Schuss von irgendwelchen Spielern. Habe ich gedacht, oh, gehalten, war gut im Spiel. Kommt der Kanadier. Dann gehe ich mal, Kanadier schießt flach. Er holt aus, zack. Ich gehe schon runter, intuitiv. Plötzlich schlägt es oben, bing, ein. 1-0. So, ich zum Coach rausgucke, der hat mich gar nicht angeguckt. Dann denke ich mir, alles klar. Zweites Drittel geht los, gleich am Anfang. Der Finne schießt. Finne, denke ich mir, Finne, schießt hoch. Ich bleib stehen. Wo schlägt er ein? Neben mir im Schoner unten. Bumm, 2-0. 3 Minuten später habe ich einen absoluten Blackout gehabt. 3-0. Coach, Wechsel.
Torwartwechsel.
Aber hat er mich rausgenommen. Ich, als 18-Jähriger, ich habe auf der Bank Rotz und Wasser geheult. Ich war fertig. Ich war fix und fertig.
Aber du weißt heutzutage immer noch, wo der Kanadier hinschießt und wo der Finne hinschießt.
Ich weiß es. Das ist super. Ich weiß es. War übrigens, Jirka, danke nochmal für die super Tipps.
Ihr habt damals noch in einem Freiluftstadion gespielt, das haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, mit Regen, Schnee, Sturm. Im letzten Drittel mussten nochmal die Seiten gewechselt werden, damit auch jeder fairerweise genau die gleiche Zeiten
einsetzt. Warst du nicht im Spiel da, wo man die Linien noch nachgezogen doch, genau. hat, mit Farbe obendrauf?
Ich war mal bei einem Spiel, da waren die Linien nicht mehr richtig sichtbar. Ja. Dann hat der Schiedsrichter gesagt, es geht so nicht. Und dann hat man tatsächlich irgendwelche Holzlatten als Lineale ausgelegt und mit der Farbe direkt aufs
so Eis oben drauf geschmiert.
Genau. Genau, also schon richtig gute Erlebnisse da. Ja. Habt ihr euch eigentlich dann nach Auswärtsspielen in wärmeren Hallen gesehnt oder war das draußen für euch einfach
das Kult? Das war unser Stadion. Also man muss ja sagen, ich habe noch schon eine super Zeit noch miterlebt. Davor waren ja noch die wildere Zeiten im Ding, aber ich habe auch noch die tolle Zeit mit super Teamkameraden gehabt. In der Kabine, das waren Feste, ne? Das war Wahnsinn. Klar war schön, in den Hallen zu spielen, aber hey, der Kabinengeruch von der Eishockey-Mannschaft, es gibt nichts Besseres.
Ja, wenn man jetzt das Niveau vergleicht, Bayernliga damals, Bayernliga heute, das hat sich schon enorm entwickelt.
Ja, es hat sich brutal entwickelt. Haben wir immer so ein paar Diskussionen mit meinen alten Eishockey-Kameraden aus Burger oder so, wenn wir da sprechen, die sagen nur, wir waren früher härter, besser. Das ist Quatsch. Aber wir haben damals schon auch ein gutes Niveau gehabt.
Ja, ja. Absolut. Ein besseres Schlusswort gibt's eigentlich gar nicht, wobei wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir machen zum Schluss immer noch so eine kleine schnelle Runde. Standard quasi bei uns im Podcast, kurze Frage, kurze Antwort.
Das wird schwierig.
Kurze Antworten. Aber wir probieren es mal. Diese Musik läuft bei mir im Auto.
Gemischt. Je nach Laune.
Mein Lieblingsplatz in der Region ist?
Absolut Burgau, definitiv, ja. Da bin ich schon sehr gern.
Jogginghose oder Jeans?
Heute Jeans, aber auch keine Jogginghose.
Ja, okay. Mein erstes Fußballtrikot, das ich hatte, war?
Tatsächlich von Schalke 04.
Das Eishockey-Idol meiner Kindheit war?
Dominik Hašek.
Ja, legendärer Torwart.
Ja.
Und zum Schluss die Masterfrage, am besten entspannen kann ich, wenn?
Wenn ich mit guten Freunden einfach unterwegs bin, das ist eine schöne Zeit.
Wunderbar. War auch eine schöne Zeit tatsächlich, die wir jetzt wieder hatten, aber die Uhr läuft uns leider ein bisschen davon.
Ehrlich?
Ja. Oh. Vielen Dank, Theo, auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, immer mal wieder ein Vergnügen. Schön, dass du da warst, auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr, sehr gerne, hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht.
Und das, ihr Lieben, war eine weitere Folge von Studio West, dem Donau-Iller-Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, sagt es gerne weiter und abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast@nuz.de eingerichtet und da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.